Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen im Studio, guten Tag. Eine neue UN-Resolution soll an das Leid des transatlantischen Sklavenhandels erinnern, sorgt aber auch für Kritik bei Politikern und Historikern. Darüber sprechen wir heute. Blue Moon war ein traurig-melancholischer Schlager aus den 1940er Jahren und ist auch der Titel eines neuen Films von Richard Linklater, der die warm-romantische Stimmung dieses Films ganz gut wiedergibt. Zunächst aber erinnern wir an einen der größten deutschen Intellektuellen, der heute im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Wir bräuchten ihn jetzt, schrieb Alexander Kluge vor genau 10 Tagen, als er der Zeit Auskunft über seine 70-jährige Freundschaft mit dem verstorbenen Jürgen Habermas gab. Wen wir jetzt auch weiterhin bräuchten, ist er selbst. Die Erosion der kritischen Öffentlichkeit hat auch ihn sehr beschäftigt. 1932 in Halberstadt geboren, erlebte er eine von Krieg und Zerstörung geprägte Kindheit und Jugend, die Spuren hinterließ. Nach dem Krieg studierte er Jura, Geschichte und Kirchenmusik und setzte sich mit der kritischen Theorie Horkheimers und Adornos auseinander. Dann seine ersten Filme. Kluge war einer der wichtigsten Vertreter des neuen deutschen Films, seine Ausflüge in weitere Genres, stets auf der Suche nach Erkenntnis, die für ihn nicht nur eine Tätigkeit des Kopfes, sondern des ganzen emotionalen menschlichen Haushalts war. Bei all dem ausgestattet mit Neugier, Geduld, Forscherdrang. Cornelia Zetsche erinnert an den Filmemacher, Chronisten, Fotografen, Schriftsteller, Medientheoretiker und Juristen, und das war längst noch nicht alles, Alexander Kluge.
2 Treppen hinauf und hinein in den Kluge Kosmos.
Das ist Schreibtisch 1 und da drüben ist Schreibtisch 2. Wenn Sie hier hinkommen, schauen Sie, hier arbeite ich, wenn ich literarisch arbeite. Ja? Und das ist keine Unordnung, das sieht bloß so aus. Ja?
Ein Laboratorium vibrierender Betriebsamkeit, aus dem man immer anders herauskam, als man hineingegangen war. Beflügelt von der federnden Unruhe und Spielfreude dieses Universalisten. Eine großzügige Schwabinger Arbeitswohnung unweit seines Arri-Studios, bis in die Küchenspüle gefüllt mit Manuskripten, Filmen, Bildern, Projekten. Auf 6 Arbeitstischen türmten sich Materialien. Im Regal die Trophäen, ein Bambi, 3 Löwen aus Venedig, das Bundesverdienstkreuz. Ganz am Ende des langen Flures das Herz, die Kamera, eine 120S Blimps von Arri. Dazu ein Teleprompter und die Bluebox für wechselnde Szenenbilder seiner legendären, realen wie aberwitzigen Interviews mit Politikern, Wissenschaftlern, Künstlern.
Da kann ich jetzt, wie Sie wissen, jeden Ort der Welt, den ich fotografisch besitze, ja, hinsetzen. Und da sitzt dann eben Helge Schneider dort an dem Tisch, ja, und sitzt im alten Rom, wenn er eins der Kostüme hier trägt.
Alexander Kluge war über Jahrzehnte ein maßgeblicher Intellektueller des Landes. Immer sein Stethoskop an der Gesellschaft. Jurist, Theoretiker, Vordenker, Weiterdenker, Schriftsteller und Filmer. Mit Edgar Reitz auch ein Filminstitutsgründer. Später Fernsehproduzent, ein Partisan im Privatfernsehen. Ein virtuoser Netzwerker und interdisziplinärer Recycler eigener und fremder Stoffe. Mit Aquarellen von Georg Baselitz entstanden Bücher zu Japan und Parsifal. Mit einem Stück Leinwand von Anselm Kiefer, rissig wie Elefantenhaut, schuf er im Film eine neue Milchglasoptik. Inspiriert von Gedichten Ben Lerners schrieb er mit gespitzten Bleistift neue Geschichten. Kunst, Wissenschaft, Technik und Literatur, alles gehört zum Pluriversum Alexander Kluges, diesem Archivar, Augenzeugen und vor allem Autor.
Meine Augen sind ein Archiv, ja. In den Archiven stehen Geschichten niedergeschrieben. Und es gibt schon viel Erzählung, die im Grunde ich wie ein Mikroskop oder ein Fernrohr nutzen kann.
Das Poetische heißt Sammeln. Mit diesen Worten des Dramatikers Heiner Müller und der Methode der Brüder Grimm sah Kluge im Poetischen das Verständnis vom Zusammenhang der Welt. Das hieß Pluralität, Gleichzeitigkeit, die ganze Weltgeschichte an einem Tag wie bei Joyce und Aristoteles.
Ich habe das aus der Beobachtung eines Textes, den man die Wirklichkeit nennt. Ja? Und auf die war ich schon als Kind neugierig. Und diese Wirklichkeit kann man lesen, wie eine Schrift an der Wand. Sie hat aber viel Kleingedrucktes. Ja?
Und das ist die poetische Methode.
Alexander Kluge war ein Erzähler der Wirklichkeit. Seit 1962, seit seinem ersten Buch gleichen Titels, sammelte er Lebensläufe. Zunächst in juristischen Akten. Auch der erste Spielfilm Abschied von gestern erzählt ein Leben, das einer jungen Jüdin aus der DDR, die aus Armut stiehlt. Eine Sensation in Venedig und für den Goldenen Löwen nominiert. Der erste von 4 Filmen über sanfte Rebellinnen zwischen Gesellschaftsnorm, Aufbegehren, Selbstbestimmung, Sehnsucht, Wollen und Kapital. Gefolgt von Artisten in der Zirkusgruppe Ratlos, Gelegenheitsarbeit einer Sklavin, die Patriotin. Alle mit der jungen Hannelore Hoger, Klassiker in Schwarz-Weiß, im Sinn des Oberhausener Manifests des neuen deutschen Films und Kluges lebenslange Liebe zum Zirkus.
Wie Artisten an der Werkbank, in den Zentren der Wissenschaft, in Liebesdingen, in den Lebensläufen und in der Politik sind Kinder der Leistungsgesellschaft.
Erfahren, erfinden, erzählen war Kluges Arbeitsmethode. Erzählen hieß für ihn die Darstellung von Differenzen, hieß Information und subjektive Gegenarbeit, Bodenhaftung und Fiktion, Parsifal und King Kong, Helge Schneider und Astrophysik. Ein Spiel mit Fundstücken in einem Patchwork der Geschichten. Ein profundes Assoziieren, oft ironisches Kollagieren. Fragmente genial vernäht zu neuen Texturen, einer Chronik der Zusammenhänge, wie ein Buch heißt. Sein Antrieb sei in Halberstadt, seine Heimatstadt bis zuletzt. In der Familie, der Kriegserfahrung, dem Luftangriff im April 45, dem Feuersturm.
Und wir flüchten über einen Fluss hinweg, um eine Badeanstalt zwischen uns und der Stadt zu haben. Dieser Feuersturm ist etwas, was ich mir nie hätte vorstellen können. Das kommt bei Karl May nicht vor. Sondern das ist ein Luftsog, ja. Gewissermaßen der Brand ist wie eine Maschine tätig, ja. Und schafft so eine Lohe, die in den Himmel geht und dadurch einen Sog erzeugt. Sie würden im Grunde in diesen Feuerbrand reingerissen. Der ist wie ein Schlund. Und eigentlich habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, ach, jetzt fällt ja die Klavierstunde am Nachmittag aus. Sie merken, Wichtiges, Unwichtiges, Reales, Irres, ja, rotiert durcheinander, wie in einer Alchemistenküche.
Als Patriot der Stadt sah er sich, im Denken, Träumen, in Stimme und Wortklang. Auch wenn Alexander Kluge seit 1958 in München lebte, als Bewohner der Filmstadt mit Edgar Reitz, Volker Schlöndorff und all den anderen Regisseuren im Deutschen Herbst, Halberstadt war prägend. Das Ohr schrieb mit. Der Chor von Vater, Mutter, Schwester und sein Lehrer Adorno. Die kritische Theorie war Kluges mentales Wurzelwerk. Sein Motor, die Welt zu verstehen, die Kommunikation der Zeiten und Genres. Stalingrad und Zirkus, Freud und Kant, Halberstadt im April 45, das syrische Idlib und die Ukraine heute. Als Kriegskind unbeirrbar dem Frieden verpflichtet. Ungeachtet, wer der Aggressor ist, trotz der harschen Kritik, die er dafür erntete.
Was ist das für ein bekämpfenswerter Zwei-Welten-Zustand, dass da eine fliegende Industrieanlage Bomben wirft auf eine Stadt, die da anfliegen, antworten nicht auf Zeichen, die von unten kommen. Ja? Wir haben in Halberstadt weiße Fahnen gehängt, Frühling mit weißen Fahnen, dass man noch kapitulieren kann. Sie können gegenüber einer Drohne oder einem Bomberkommando nämlich nicht kapitulieren.
Alexander Kluge erforschte Wendepunkte. Den April 45, den Dezember 89, das Jahr 1929 und Herrschaftsstrukturen im Alltag in der Tradition der kritischen Theorie und Adornos, der ihn zu Fritz Lang, also zum Film, brachte. Dabei wollte er Schriftsteller werden, folgte erst der Methode Thomas Manns und fand später in Walter Benjamin ein Vorbild. Sein Prinzip? Das fragmentarische Erzählen, persönliche Geschichten der großen Geschichte. Ein Enzyklopädist von stupendem Wissen, immer in Bewegung, getrieben von Zorn, Hoffnung, Liebe und Rastlosigkeit, mit dem Ziel, der Welt der Algorithmen den Antirealismus des Gefühls entgegenzusetzen. Als Chronist der Gefühle, als Anwalt der Sinne, als Partisan des Geistes, als Initiator von Künstlerfreundschaften. Alexander Kluge, eine der wichtigsten Stimmen dieser Republik, ein Jahrhundertautor, ein Aufklärer, Zauberer und Alchemist, der uns als Vermächtnis seine Wunderkammern hinterlässt.
Cornelia Zetsche erinnerte an Alexander Kluge, der gestern im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Und nun geht es in ein New Yorker Restaurant im Jahr 1943. Dort sitzt Lawrence Hart, damals ein sehr bekannter Musical-Texter, auch dieses Blue Moon-Songs. Er sitzt da so ähnlich wie in dem Bild von Edward Hopper an der Bar und trinkt ziemlich viel harten Alkohol. Ein recht einsames Szenario. Dabei hatte Hart gemeinsam mit seinem Komponistenkollegen Richard Rodgers nicht nur Hits wie Blue Moon, sondern auch My Funny Valentine geschrieben und noch viele weitere Musical-Songs. Jetzt erzählt Richard Linklater in Blue Moon von diesem Mann, seinem Talent und wohl auch von seinen Abgründen. Der Film kommt heute ins Kino. Patrick Wilinski hat ihn gesehen. Patrick, in Amerika muss man Lawrence Hart niemandem vorstellen, uns aber schon. Und einen Broadway-Helden stellt man sich auch ein wenig legendärer vor, als diese Figur uns erscheint, also mit Halbglatze und schlecht sitzendem Anzug. Was war das Besondere an Lawrence Hart und an seinem Leben?
Ja, also dieser Lawrence Hart, das war ein Sohn deutsch-jüdischer Immigranten, der 1895 in New York geboren worden ist und mütterlicherseits, und das ist, glaube ich, wichtig, ein Großneffe von Heinrich Heine war. Also man könnte sagen, sein Talent für Sprachwitz und Poesie, das lag ihm gewissermaßen im Blut. Und er wurde eben in den 30er und 40er Jahren in den USA, vor allem durch seine Arbeit zur Musik seines Komponistenpartners Richard Rodgers, zu einem Star des Musiktheaters am Broadway. Der Name Rodgers and Hart, der ist bis heute in den USA ein Gütesiegel für so, ja, kluges, poetisches, musikalisch anspruchsvolles Musiktheater. Aber dieser Hart, der war eben der wirklich eine gequälte Seele, ein Alkoholiker, ein ungeouteter Homosexueller, der ja auch nur im Alter von 48 Jahren gestorben ist, nachdem sich sein künstlerischer Pater Richard Rodgers von ihm getrennt hat. Und Richard Linklater erzählt jetzt in Blue Moon kein klassisches Biopic, das dieses kurze, intensive Leben bebildern würde, sondern er inszeniert dieses Leben eher als einen theatral überhöhten letzten Abend im Leben von Lawrence Hart, indem er eben in diesem sehr berühmten New Yorker Restaurant Sardi's sitzt und noch einmal alle seine Lebensideen zum Besten geben kann.
Ja, und natürlich spielt die Musik in Linklaters Film eine ganz große Rolle. Kommt das den Hart-Broadway-Songs in Anmutung und Sound ziemlich nah? Ist das Linklater gut gelungen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, der ganze Film hat so ein warmes, wohliges Gefühl. Er ist selbst wie sein gut Old-Fashioned-Cocktail, könnte man sagen. Und was besonders spannend ist, Linklater hat den Film in Echtzeit inszeniert. Also wir sind da am 31. März 1943. Lawrence Hart wartet auf seinen Ex-Broadway-Partner Rodgers, der jetzt mit seinem neuen Texter, mit Oscar Hammerstein, zusammenarbeitet. Vor wenigen Minuten ist die Premiere ihres Musicals Oklahoma zu Ende gegangen. Und Hart weiß, dass dieses Musical den Broadway verändern wird. Weil bei Rodgers und Hart, da war das Musical noch ein Ort für Ambivalenz, für sexuelle Ironie, für melancholische Eleganz. Und jetzt mit Hammerstein und Rodgers wird das Musical zum moralisch grundierten Erzähltheater, narrativer, amerikanischer, spiritueller. Und der Hart, der spürt das sofort. Sein Ende ist gekommen. Die Zeiten werden ohne ihn weitergehen. Und er nutzt aber diesen einen Abend und beginnt zu reden. Und er redet sich um Kopf und Kragen. Er erzählt von seinem Lebenshunger, von seiner Jagd nach Schönheit, von seiner Jagd nach Männern und Frauen, die er liebte, die ihn aber nie zurückliebten. Er erzählt von seiner Leidenschaft für Sprache, für Reime und schließlich aber auch vom Showbusiness, das sich diesem plumpen Realismus jetzt und der Ernsthaftigkeit verschreiben möchte, anstatt dem Traum, dem Schönen und Wahren sich hinzugeben, wofür Lawrence Hart letztendlich wirklich mit jeder Faser seines Körpers stand.
Ja, wir sollten kurz noch erwähnen, wer das Ganze spielt. Ethan Hawke ist das. Eine Rolle, für die er sowohl den Silbernen Bären als bester Schauspieler auf der Berlinale gewann und sogar für den Oscar nominiert wurde. Was zeichnet seine Performance aus im Film?
Ja, also seine Leistung ist wirklich Dreh- und Angelpunkt des Films. Er ist in jeder Szene zu sehen und er verkörpert diesen Mann mit Halbglatze, mit diesen großen Alkoholproblemen und noch größeren Gefühlen mit einer tollen Leichtigkeit. Er bespielt das, ja, Restaurant wie eine Theaterbühne, könnte man sagen. Und es ist faszinierend, dabei zuzusehen, wie viel Spaß ein Schauspieler in einer Rolle haben kann, die auch sehr viel Text von ihm verlangt. Und man könnte ja sagen, dass Hawke hier weniger den historischen Lawrence Hart spielt, sondern eher eine komplexe Interpretation eines Mannes, der aus der Zeit gefallen ist. Jemand, an dem die Gegenwart vorbeigezogen ist. Und das macht den Film auch interessant für Menschen, die sich nicht mit dem amerikanischen Musical auseinandersetzen.
Richard Linklaters Film Blue Moon, ab heute in den Kinos. Und darüber sprach ich mit Patrick Wilinski. Danke. Gestern am Gedenktag für die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels fand, und der Tag war sicherlich nicht zufällig gewählt, eine Generalversammlung der Vereinten Nationen statt. Dort wurde eine neue Resolution zum Sklavenhandel verabschiedet. 123 Staaten stimmten der von Ghana eingebrachten Resolution zu, die rechtlich nicht bindend, aber dennoch sicherlich als historisch zu bezeichnen ist. Denn die afrikanischen Staaten warten schon sehr lange auf eine Anerkennung der Verbrechen der Kolonialzeit. Bisher fehlt immer noch ein rechtlicher Rahmen und auch von der UN wurde Kolonisierung bisher offiziell nicht als Verbrechen definiert. Die Resolution fordert nun zuallererst konkrete Schritte zur Wiedergutmachung. Klingt alles sehr versöhnlich, könnte man meinen. Allerdings stieß die Resolution auch auf Kritik, auch bei Jürgen Zimmerer, Kolonialismusforscher in Hamburg. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was er an der gestrigen Abstimmung genau bemängelt.
Ja, ich finde es sehr wichtig, dass es diese Abstimmung gab, auch an diesem Tag, und finde es bedauerlich, dass man im Grunde mit 52 Enthaltungen und 3 Nein-Stimmen als Ergebnis quasi keine Einstimmigkeit erzielt hat. Und denke, das ist auch eben der Forderung nach Wiedergutmachung geschuldet und eben auch dem Wortlaut der Forderung, nämlich, dass die Sklaverei und der transatlantische Sklavenhandel eben the gravest crime against humanity in der Geschichte gewesen sei. Also das allerschlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und an diesem Superlativ, so hat die Europäische Union ja auch erklärt, haben sich eben auch die Vertreter gestoßen, unter anderem damit begründet, nicht zuzustimmen.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ich wollte noch mal nachfragen. Sie haben gerade einige Länder genannt, über 50 sagten Sie, die also dagegen gestimmt haben oder sich enthalten haben. Wer war das? Zu lesen ist Israel, die USA und Argentinien stimmten dagegen.
Ja, und anderen Staaten sind im Wesentlichen eben die Staaten der Europäischen Union und eben auch Staaten, die quasi einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben und eine Erklärung dazu erlassen.
Was waren denn die Gründe für diese Stimmen, die also nicht zugestimmt haben? War das der von Ihnen gerade schon angerissene Superlativ? Ja, die Resolution spricht ja vom, Zitat, schwersten Verbrechen der Menschlichkeit.
Für die europäischen Staaten kann man das feststellen, weil die eben eine Erklärung abgegeben haben und die sagten, Superlative sind nicht hilfreich. Das würde eine Hierarchie des Leidens im Grunde etablieren und das lehnen sie ab. Und sie sagen, es gäbe keine Verpflichtung auf Wiedergutmachung für Verbrechen, die in der Vergangenheit, als sie geschehen sind, nicht illegal gewesen wären.
Hätte man auf diesen Superlativ eher verzichten sollen? Sie sagten mir im Vorgespräch, das wir geführt haben, damit hat sich Ghana hat die Resolution ja eingereicht, einen Bärendienst erwiesen.
Also die Konfliktlinie ist ja eine erinnerungs- und vergangenheitspolitische Natur. Und das zeigt auch etwas die Doppelmoral der europäischen Staaten, die den Superlativ ablehnen, aber normalerweise, wenn man zumindest die Bundesregierung herannimmt, ja kein Problem hat zu sagen, der Holocaust ist das schlimmste Menschheitsverbrechen. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, Ghana benutzt diesen Begriff wahrscheinlich ganz bewusst, was in diesem Kontext, auch in den Zeitumständen, in dem wir uns befinden, natürlich auch eine Zurückweisung ist, dass der Holocaust das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte gewesen ist. Das heißt, wird von beiden Seiten mit Superlativen argumentiert. Und ich würde sagen, ist eigentlich wenig zielführend, wenn es darum geht, ins Gespräch zu kommen, wie man mit der kolonialen Vergangenheit umgeht. Das heißt, diese Abstimmung ist dann doch sehr klar in den gegenwärtigen Konfliktlinien einfach verankert. Und das ist natürlich auch eine vertane Chance. Da geht es um ganz grundsätzliche Positionen.
Ja, einige dieser Positionen werden ja auch in der Resolution benannt. Die Resolution fordert ja auch eine, Zitat, unverzügliche und ungehinderte Rückgabe von Kulturgütern und Kunstobjekten an Herkunftsländer. Ist das wichtig, die Notwendigkeit von Restitutionen noch einmal zu unterstreichen? Da sind auch einige Länder, in denen einiges passiert ist in den vergangenen Jahren. Noch nicht genug? Noch nicht freiwillig genug?
Naja, offenbar nicht. Es ist auch ein interessanter Zeitpunkt, weil man in Deutschland ja feststellen kann, dass die Bereitschaft zur Restitution eigentlich abnimmt. Wie genau überhaupt die Bereitschaft eines kritischen Umgangs mit dieser kolonialen Vergangenheit. Das heißt, hier legt die Resolution den Finger schon in die Wunde zu sagen, ihr Europäerinnen, Macron zum Beispiel, 2017 habt sehr viel versprochen, aber ihr habt noch gar nicht so viel eigentlich getan. Ihr müsst hier noch nachbessern. Diese Resolution hätte auch ein Weg sein können, die Europäerinnen daran zu erinnern, jetzt tut endlich mal was, redet nicht nur. Und ich fürchte, das ist ein bisschen auch verloren gegangen, eben mit dieser Formulierung und mit dieser Wiedergutmachungsforderung.
Welchen Stellenwert haben denn die Themen Sklaverei, Kolonialismus und ja auch deren Wiedergutmachung bei uns? Also Sie haben mir gesagt, dass Sie in der vergangenen Woche in Berlin waren. Anlässlich des bundesweit ersten Tags der Demokratiegeschichte spielten die Themen da eine Rolle und deren Aufarbeitung auch als ein ja konstituierender Pfeiler unserer Demokratie?
Ja, das war sehr interessant. Das war eine Expertenanhörung im Kulturausschuss des Bundestages. Und da brachte auch die Union und die SPD einen neuen Antrag ein, die Demokratie zu stärken. Da wird eine positive deutsche Nationalgeschichte konstruiert, die die negativen Aspekte eben unter den Tisch fallen lässt. Und ich habe das als schleichenden Schlussstrich bezeichnet.
Die UNO hat eine Resolution zum transatlantischen Sklavenhandel verabschiedet. Darüber sprach ich mit dem Hamburger Kolonialismusforscher Jürgen Zimmerer. Und in den Kulturmeldungen blickt Hanna Rau zuerst auf die Zukunft der Salzburger Festspiele.
Markus Hinterhäuser war ein Intendant auf Abruf. Es war nur eine Frage der Zeit, wann er die Salzburger Festspiele verlassen muss. Jetzt ist es soweit, unmittelbar und sofort. Hinterhäuser ist aufgrund unüberbrückbarer Auffassungsunterschiede beurlaubt, so die offizielle Begründung. Rund 4 Monate vor Beginn der diesjährigen Ausgabe der Salzburger Festspiele steht das renommierte Musik- und Theaterfestival ohne Leitung da. Das Festspielkuratorium hat angekündigt, den Posten schnellstmöglich nachzubesetzen. Gespräche für eine Interimslösung gebe es bereits. Parallel laufe die Ausschreibung für die reguläre künstlerische Intendanz. In Berlin wurde heute über die zukünftige Leitung der Stiftung Fluchtvertreibung Versöhnung entschieden. Der neue Direktor wird Roland Borchers, bislang stellvertretender Leiter des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide. Zuletzt hatte es Streit um die zukünftige Leitung und inhaltliche Ausrichtung der Stiftung und des zugehörigen Dokumentationszentrums gegeben. Die scheidende Direktorin Gundula Bavendam genoss das volle Vertrauen des wissenschaftlichen Beraterkreises der Stiftung. Ihr war es gelungen, die Stiftung vom Verdacht des Geschichtsrevisionismus zu befreien, indem sie Flucht und Vertreibung in der Dauerausstellung als internationales und überzeitliches Phänomen behandelte. An dieser Perspektive störten sich indes der Bund der Vertriebenen sowie Mitglieder von CDU und CSU, die gemeinsam die Mehrheit im Stiftungsrat bilden. Die Vertreibung von Millionen Deutschen zum Ende des Zweiten Weltkrieges sei ein schweres historisches Unrecht und dürfe nicht wie eine Randnotiz behandelt werden, hieß es. Die Jury des Kulturförderprogramms Hauptstadt Kulturfonds wehrt sich mit einer öffentlichen Stellungnahme gegen politische Eingriffe in ihre Arbeit. Und auch wenn der Name des Kulturstaatsministers in dem Statement nicht ein einziges Mal erwähnt wird, besteht wenig Zweifel, wer der Adressat sein dürfte. Jüngst hatte der Spiegel berichtet, dass Weimar Listen aller öffentlichen Jurymitglieder erstellen lasse, angeblich um sich einen Überblick zu verschaffen, so eine Sprecherin des BKM. Doch nach dem Skandal um den Buchhandlungspreis ist das Misstrauen groß. Der Verdacht steht im Raum, dass Weimar die nächste Gesinnungsprüfung vornimmt. Jetzt pocht die Jury des Hauptstadtkulturfonds auf ihre Unabhängigkeit und auf die Unabhängigkeit anderer Jurys. Wo fachlich begründete Juryentscheidungen durch einseitige politische Eingriffe ersetzt werden, wird ein zentrales demokratisches Prinzip beschädigt, heißt es wörtlich. Dieses Prinzip nennt sich Kunstfreiheit. Und was passiert, wenn es nicht geachtet wird, lässt sich zum Beispiel in Russland beobachten. Dort hat ein Gericht jetzt ein Nobody gegen Putin verboten, den diesjährigen Oscar-Gewinner als bester Dokumentarfilm.
Hanna Rau war das, vielen Dank. Reaktionen auf Lars Klingbeils Reformvorschläge und über die Bundestagsdebatte um besseren Schutz von Frauen. Zwei Themen in den Informationen am Abend, direkt nach den Nachrichten. Bis hier war Antje Allroggen am Mikrofon. Noch einen guten Abend.